Manchmal sind es ja genau die kleinen Momente, die besonders werden. Also das Essen mit Freunden zum Beispiel oder einfach ein Abend auf der Couch. Und genau für solche Momente gibt es den 1112 vom markgräflich-badischen Weinhaus. Seit über 900 Jahren macht die Familie der Markgrafen von Baden Wein. Und mit dieser Linie gibt es die Tradition im Hier und Jetzt. Also Burgunderweine mit Stil, aber ohne viel Chichi und ein frischer Grauburgunder, ein feiner Blanc de Blanc oder auch ein Spätburgunder Rosé. Alle bringen so ein bisschen badische Sonne ins Glas. Sind ganz gut zu erkennen an der Flasche mit der hübschen Weinbergzeichnung vorne drauf. Ja, und die bekommt ihr natürlich deutschlandweit bei Edeka. An was denkt ihr oder an was denkst du, Lou, wenn du an England denkst?
An schwarzen Tee mit Milch.
Ja. Tea Time.
Tea Time. Und natürlich Bier, meistens zu warm.
Und an die Royals.
Und an die Royals und die Queen.
Und an Fish and Chips.
Und an die Corgis. Ihr doch immer Corgis gehabt.
Corgis?
Corgis.
Was ist da nochmal? Ah, diese kleinen Hunde.
Ja.
Mit den spitzen.
Ja. Nee, das ist ein Dackel. Du meinst, ja, also die haben schon spitze Schnäuzchen. Aber die, ja, sehen, spitze Schnäuzchen. Die sehen immer aus wie so eine Toilettenbürste, weißt du, die so ein bisschen ausgefranst ist.
Und wir haben vergessen noch, ich denke noch an Pubs, an Bier und an Football.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Es geht heute um England und Wein. Das liegt für mich erstmal so weit auseinander.
Yes.
Aber das Match, das geht, ne?
Auf jeden Fall. Da kommt sogar sehr gut der Schaumwein her. Da habe ich heute für heute auch mal was vorbereitet.
Der Wein der Woche.
Im Glas haben wir einen Blanc de Blanc von Gusborne aus 2016. Es ist ein Jahrgangsschaumwein aus dem wunderschönen England. Wir beamen uns jetzt mal in diese englischen Gärten. Wir sitzen auf der Bank, riechen so links an der Pfingstrose. Ne, so rechts haben wir und dann Blanc de Blanc im Glas. Es prickelt, herrlich. Und ja, es ist 100% Chardonnay. Und der Nase, riech mal rein, Jonas. Was riecht man denn da?
Ja, ist so typisch. So typisch Schaumwein, fast schon. Ich finde es so ein bisschen brotig.
Mhm. Ja, hat auch 42 Monate Hefelager gehabt.
Was siehst du? Mhm. So ein Zufall.
Hat auch so ein bisschen was von, ne, Vanille, Mandeln, Blüten.
Vanille würde ich sagen, ja.
Ein bisschen Brioche, ne, das gute alte Butterbrot.
Mhm. Aber das wäre mal was, ne? Blindverkostung mit englischem Schaumwein und Champagner.
Auf jeden Fall.
Gewinnst du?
Ja, auf jeden Fall.
Und ich verliere.
Auf jeden Fall.
Schön, dein Selbstbewusstsein, ich liebe es.
Komm, kommen Sie ran, Kollege.
Also wir haben, wir öffnen mal. Ne? Cheers. Ach,
herrlich.
Wir haben für das Thema England und Wein natürlich heute eine Gästin dabei. Sie lebt in England, genauer gesagt in London. Sie arbeitet unter anderem als freie Autorin, also Journalistin zum Thema Wein. Sie ist auch Dozentin, aber auch sowas wie, eine Beraterin. Mhm. Und sie hat den Master of Wine. Willkommen bei Cheers, Anne Krebiel.
Herzlich willkommen, live zugeschaltet aus London.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
Schön, dass du da bist.
Anne, das Roundup, was ich eben so rausgeschossen habe, kommt das so ungefähr hin?
Ja, das kommt hin. Und ich bin sehr vielseitig tätig, wie natürlich jeder Freelancer, wie jeder Freiberufler. Ja. Aber die Hauptaufgabe ist eigentlich das Schreiben und auch Kritiker sein für eine amerikanische Publikation. Und das heißt, Weine bewerten, also Weine schnüffeln, schmecken, ausspucken, bewerten darüber und die dann beschreiben.
Dann hast du ja viele Gemeinsamkeiten mit Lou.
Ja.
Cool.
Ja, ich würde sagen, fast das gleiche Tätigkeitsfeld. Du hast den Titel Master of Wine. Ich glaube, du bist unsere erste Master of Wine im Podcast, oder?
Das stimmt.
Jonas, kannst du unsere HörerInnen einmal abholen, was genau ist das? Also ich weiß es natürlich, aber du hattest im Intro, als wir gerade mit dir gesprochen haben, auch schon mal erwähnt, okay, das ist jetzt keine Ehrung, sondern das ist ein sehr hartes Studium. Magst du das einmal einordnen? Was ist das? Wie viele von den Leuten mit dem Titel gibt's? Und.
Also die meisten Leute fragen mich, ob ich Sommeliere bin.
Yeah.
Aber meine Qualifikation Master of Wine hat mit Gastronomie eigentlich ganz wenig zu tun. Es ist eine Qualifikation, die es seit 1953 gibt und die ist daraus gewachsen, dass es keine richtigen Qualifikationen für den Weinhandel hier in Großbritannien gab. weil Großbritannien hat natürlich schon immer, war schon immer ein Weltumschlagplatz für Wein, vor allem England und Bristol. Und mittlerweile ist es aber so schwierig geworden, dass es einen einfach, wie ich sagte, mich hat es beinahe den Verstand gekostet und man muss Aufsätze schreiben über Weinbau, über Önologie, über das Weingeschäft und über, wie das so schön heißt, Current Themes, also aktuelle Themen. Und dann muss man Klinikprüfungen bestehen und dann noch eine akademische Dissertation hinlegen. Und das ist ganz anders als ein Master Sommelier. Es ist sehr theoretisch, sehr akademisch. Und derzeit gibt es rund 450 Masters of Wine in der Welt.
450?
Ja, und ich danke dir vor allen Dingen für die Einordnung, denn das ist eigentlich das, was ich auch immer gefragt werde. Ah, du bist Sommelier, spannend. Ja, nee, eigentlich bin ich Weinwirtschaftlerin. Also es gibt weitaus mehr Berufe in der Weinbranche als nur die Sommelier. Oder den Sommelier, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, Wein als Beruf und ja, Master of Wine, das ist auch wichtig zu erwähnen, dass es einfach ein anderer Studiengang, ich sage jetzt mal Studiengang ist, als den Master Sommelier zu machen. Das ist, sind zwei komplett verschiedene, im Grunde Berufszweige. Das Thema ist zwar immer Wein, aber das eine ist halt eben gastronomisch und das andere ist halt, ja Keller, mehr kellertechnisch Wein. Ich kenne so ein paar Einstandsprüfungen, weil ich mich für den Studiengang, sage ich jetzt mal, um das kurz zu halten, auch interessiere. Und ja, es ist was komplett anderes.
Anne, ich oute mich mal. Bevor wir darüber gesprochen haben oder tiefer in die Recherche eingestiegen sind, eine Folge zu machen, eine Cheers-Folge zu machen über England und Wein. Und bevor wir wussten, dass wir mit dir sprechen, habe ich bei England natürlich nie an Wein gedacht. Deswegen lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Wo genau liegt England eigentlich weinbaulich? Und vielleicht kannst du auch sagen, warum die geografische Lage so besonders ist für den Weinbau.
Das ist einfach zu erklären und danke für diese Frage. Und zwar machen wir alle immer den Fehler, weil wir lernen ja, wenn wir jetzt uns so eine europäische Landkarte vorstellen, dann wissen wir, Großbritannien, also der Ärmelkanal ist da so zwischen Holland und Frankreich, also bei der holländischen und französischen und belgischen Küste. Und dann kommt England da oben so im Nordwesten Europas. Was aber interessant ist, ist, dass also ich sitze hier in London und ich bin hier auf dem 51. Breitengrad. Ja? Wir wissen, dass Schloss Johannisberg und der Rheingau genau auf dem 50. Breitengrad sitzen. Ja? Also so viel weiter im Norden bin ich nämlich gar nicht. Und das ist ausschlaggebend. Und wohingegen die deutschen Weinregionen, die ja auch über den 50. Breitengrad hinausgehen, teilweise, ja, wohingegen die jetzt schon eher kontinental sind, sind wir hier in England natürlich auf einer Insel. Und was die Leute wissen über England, ist, was für ganz wunderschöne, tolle Gärten es hier gibt. Wenn du Rosen liebst oder Pfingstrosen oder Narzissen, gibt es zum Beispiel hier in England die weltbesten Züchter. Und die Chelsea Flower Show ist eine weltbekannte Gartenschau. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass es hier ein echt moderates Klima gibt. Und mittlerweile ändert sich das zwar, aber als ich hier vor geraumer Zeit schon herkam, war das so, dass es im Winter nie so kalt wurde, wie zum Beispiel in Süddeutschland, wo ich her bin, und im Sommer auch nie so heiß. Ja? Und das heißt, wir haben ein sehr moderates Klima. Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende.
Okay, also Klima und der nahezu selbe Breitengrad wie zum Beispiel Nordfrankreich?
Ja.
Und logischerweise, du hast auch die Insel erwähnt. Das heißt, es gibt ganz viele Lagen, die direkt an der Küste liegen, ne?
Nicht unbedingt, obwohl natürlich eine küstennahe Lage bedeutet, dass du sehr wenig Frostgefahr hast, weil Frostgefahr ist tatsächlich hier ein Thema. Aber das ist ja auch ein Thema mittlerweile wieder in Deutschland. Ja. Man dachte ja in den anfänglichen Jahren der Klimaerwärmung, dass diese, ich verhaspele mich manchmal mit Deutsch und Englisch, das wollte ich sagen, Springtime-Frost, also diese Spätfrühjahrsfroste, die waren ja früher immer ein Riesenthema. Und dann dachte man, okay, das ist wieder vorbei. Und was wir jetzt merken ist, dass Klimawandel bedeutet ja nicht nur ein fortschreitendes, gemächliches Wärmerwerden, sondern es bedeutet einfach auch ein sehr unregelmäßiges Wetter. Und zum Beispiel letztes Jahr, wir wissen, im April 24 gab es ganz scheußliche Frostereignisse in Deutschland, in Österreich, im Burgund und so weiter. Ja?
Wenn ich an England denke, dann denke ich ganz viel an Sheetwetter, wie wir in Norddeutschen so sagen, also an Regenwetter. Was ja, wenn es so durchgehen wäre, mit fehlender Sonne auch nicht so prickelnd wäre für die Trauben und den Wein. Stimmt das also überhaupt oder ist das auch eine Mär?
Also, wir haben natürlich alle genügend Agatha Christie-Verfilmungen gesehen und auch sehr viel Sherlock Holmes. Und da ist es immer so wunderbar und atmosphärisch dargestellt mit Regen und mit natürlich dem Londoner Nebel, der eigentlich den vielen Kohlfeuern seiner Zeit zu verschulden war. Ja, aber jetzt geht es wiederum um Geografie. Und zwar, es gibt sehr viele Weingärten und die sind aber so an der Südküste entlang, mittlerweile auch im Themsetal, wo es auch wieder Kreidevorkommen gibt. Und dann an der Ostküste Essex, ist ein neues Eldorado für englischen Wein. Und du hast recht, wenn du jetzt die Westküste nimmst von England, wenn wir jetzt gehen nach Bristol oder Bath, da ist natürlich schon viel mehr Regen. Aber hier in London, habt ihr das vielleicht auch schon gesehen auf Bildern, dass zum Beispiel Green Park im Sommer gar nicht mehr green ist, sondern ockerfarben. Und was hier wichtig ist, warum wachsen Trauben hier? Zum einen, es gibt ein gemäßigtes Klima. Ja? Es gibt diese extreme Licht des kontinentalen Klimas. Und das Klima ist eines, die Böden sind was anderes. Das dritte ist die Vitikultur. Aber wir wissen ja, das, was am besten bekannt ist und worüber wir hier heute auch reden, sind Schaumweine. Und um Schaumweine zu machen, braucht man andere Reifeparameter, als um jetzt stille Weine zu machen. Und dafür ist England super. Das hat man aber durch einen Zufall herausgefunden. Oder wie soll ich sagen, nicht durch einen Zufall. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis jemand da drauf kam. Und die drauf kamen, dass England für Schaumweine super ist, das waren gar keine Engländer, das waren zwei Amerikaner.
Sehr spannend. Vielen, vielen Dank schon mal für diesen Umriss. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Also wir sind ungefähr auf demselben Breitengrad wie Nordfrankreich, hatte Jonas gerade dann schon direkt die Brücke geschlagen. Wir sind näher an der Küste, gerade Südengland, der Bereich, habe ich rausgehört, ist prädestiniert für den Weinanbau. Du sagtest gerade Essex. Wir haben eine kühle Brise an der Küste. Wir haben weniger Spätfröste. Also auch hier Klimawandel spielt eine große Rolle, also die Veränderung. Und Klimawandel ist natürlich nicht überall gleich, sondern hat natürlich viele Facetten. Und du sagtest Kreideböden. Und Kreideböden in der ähnliche Zusammensetzung. Ist es eine ähnliche Zusammensetzung wie in der Champagne, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen, oder?
Ja, und die Böden in der Champagne sind ja aus dem Kreidezeitalter, ja. Und wir wissen, dass das Pariser Becken sich erstreckt durch die Champagne bis nach Nordfrankreich, obwohl die Kreide nicht überall die gleiche Kreide ist. Mhm. Aber sie geht dann unter dem Ärmelkanal durch und jeder, der mit der Fähre nach Dover kommt, kann natürlich die weißen Felsen, the White Cliffs of Dover, sehen. Und deshalb, weil es so anschaulich ist, ja, wurde darüber natürlich auch immer berichtet. Weil man hat versucht, um sich zu legitimisieren am Anfang, jede einzelne Parallele zur Champagne zu ziehen. Und die Kreideböden waren natürlich eine davon. Die gibt es auch durchaus. Es gibt aber dann auch andere Bodenformationen, wie zum Beispiel Wealden Clay, Tonböden und Greensand, das ist auch aus der Kreidezeit. Das ist dann, wo die Kreide erodiert ist und ist so eine Art Sandstein. Aber es ist eigentlich wichtig für den Schaumwein, dass du nicht zu hohe liegst, dass du nicht zu hoch angesiedelt bist. Wenn es nach Süden guckt, umso besser und es muss windgeschützt sein. Das heißt, die Suche nach einem passenden Weinberg ist ausschlaggebend hier. Ja? Aber es gibt genügend davon.
Stichwort Weinberg, Stichwort Südengland, Stichwort Essex. Wo wird denn jetzt genau Wein angebaut? Und gibt es sowas wie englische Anbaugebiete? Also wir wissen, Deutschland hat 13 Weinanbaugebiete. Wie ist das in England? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Lass uns mal Essex auf der Seite liegen. Essex ist die Grafschaft, die sich erstreckt zwischen dem Osten von London. Also wenn du aus London rausfährst, kommst du in die Grafschaft Essex. Wenn du danach gen Nordosten rausfährst, bist du gleich in Essex. Aha. Und es geht dann bis zur Nordseeküste. Ja? Und das ist etwas anders, weil das ist eigentlich perfekt für stille Weine. Die Schaumweine, und da hat es auch angefangen, die sind eigentlich in diesen südlichen Grafschaften geboren, in Kent. Und Sussex. Sussex ist unterteilt in East und West Sussex. Und Kent ist natürlich schon immer der Garten Englands, wo auch immer schon viel Hopfen und Erdbeeren und Kirschen und Äpfel gewachsen sind. Ja? Mhm. Und dann haben wir, wenn wir, Kent ist das, also ist so der Südosten, und dann kommt West und East Sussex. Und dann kommt Hampshire und Wiltshire. Und mittlerweile gibt es auch Weingärten in Devon, und es gab schon eine ganze Zeit lang einen Weingarten in Cornwall, ja, und es sind so diese südlichen Grafschaften an der Südküste entlang, wo man natürlich auch diesen Einfluss hat vom Golfstrom, ja, und wo es immer schon milder und wärmer war als im Norden, aber mittlerweile gibt es auch Weingärten, die sehr, sehr schöne Weine machen, zum Beispiel in Buckinghamshire und in Oxfordshire, aber wir befinden uns immer noch in Südengland.
Ich finde das so schön, weil du sagst immer Weingärten, Anne.
Ja, Weingärten.
Du sagst nicht, ich würde jetzt immer so sagen Weingüter, und du sagst immer Weingärten.
Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das sage. Aber ja,
ist viel schöner beschrieben.
Das sind ja auch Gärten. Ja,
ja. Sag mal, um die Vorstellung mal zu bekommen, wie viele Weingärten oder Weingüter gibt es denn eigentlich?
Derzeit gibt es 4.209 Hektar von Reben. Mhm. Im Vereinigten Königreich. Die meisten davon sind in England, und die meisten sind in Kent, Sussex und Hampshire. Ja?
Okay.
Von diesen 4.209 Hektar, weil so viel gepflanzt wurde, sind derzeit erst rund 1.000 Hektar weniger in Produktion. Das heißt, derzeit sind in Produktion 3.230 Hektar. Und damit ihr mal seht, wie explosiv sich das verändert hat, hier ein Vergleich, weil es ist ja immer nur im Vergleich interessant. Ja. Ja? Also im Jahr 1989, das ist mittlerweile vor 36 Jahren, wurde es zwingend, dass man das in der Statistik, in der Landstatistik aufführen musste. Das heißt, erst seit 1989 gibt es standfeste Zahlen. Mhm. Und 1989, vor 36 Jahren, gab es lediglich 876 Hektar von Reben und 442 Weingärten. Und heute gibt es 1030 Weingärten und 221 Weingüter. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Jedoch, jetzt kommt wieder ein Stück Kontext. Es wird immer so viel davon geredet. Oh, England und Champagne. Englands Weingärten, wenn wir jetzt die große Zahl nehmen, der angepflanzten von 4.209 Hektar, sind knapp 13% der Champagne. Ja? Also die Champagne muss ich keine Sorgen machen.
Ja? Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Was steht denn da? Also wir wissen, in der Champagne machen wir Gebrauch hauptsächlich von den Rebsorten Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Ist das in England ähnlich? Hat man sich da schon die Champagne als Vorbild genommen?
Ja, natürlich, eben aus diesem Grund, weil, was ich euch nicht oder noch nicht erzählt habe, ist, es gab mal eine richtige Weinindustrie oder richtig viele Weingärten hier in England. Das ging aber, das war noch in der mittelalterlichen Warmzeit, als es hier auch noch viele Klöster gab, ja. Jahrhunderte bevor sich Heinrich VIII. Von der katholischen Kirche losgesagt hat, gab es hier tatsächlich viele Weingärten, als es auch noch wärmer war. Und dann ist es alles ausgestorben. Und dann gab es so ein paar Querdenker und so ein paar Exzentriker, die das natürlich machen wollten. Und es gab dann also Weingärten, die auch professionell betrieben wurden, seit den 1950ern Aber das war natürlich vor dem Klimawandel. Und da gab es hauptsächlich solche Sachen wie Cheval Blanc. Cheval Blanc ist eine Hybride, mhm, ja, die natürlich hier in diesem garstigen, damals sehr kalten Klima reif wurde. Und dann gab es so etwas wie Madeleine Angevin. Und das ist eine Rebe aus der Loire. Und natürlich mit englischem Humor und den, you know, wie sagt man denn, den Launen des Klimas zufolge, hat man Madeleine Angevin liebevoll auch oft Mad Angie genannt, ob sie nun reich wird oder nicht, diese Mad Angie. Und dann waren hier in England auch sehr erfolgreich diese ganzen deutschen Kreuzungen, von denen heute niemand in Deutschland mehr spricht, wo es aber hier einige gibt, und zwar Reichensteiner oder Huxelrebe, Bacchus und Ortega.
Huxelrebe.
Ich wollte gerade sagen, Huxelrebe. Der gute Bacchus.
Sag mal, Anne, wie wird denn überhaupt englischer Schaumwein hergestellt? Ist das auch gleich so wie in der Champagne?
Der meiste, ja. Und es gibt hier nämlich etwas Gerangel, weil mittlerweile gibt es auch Leute, die Weine in der Charmat-Methode, also im Tankgärverfahren, machen. Und es gibt hier ein Gerangel, weil die Leute wollen, also die Produzenten, die das natürlich seriös angefangen haben, haben alle angefangen mit flaschenvergorenen Weinen, also mit der traditionellen Methode. Und jetzt sind wir mitten im Gerangel, wie man das denn nennen sollte. Es gab auch schon Versuche, wie zum Beispiel Britannique oder weiß der Himmel, irgendwelche Namen zu erfinden, die dann der Tatsache gerecht werden, dass englischer Schaumwein flaschenvergoren ist. Die einzige Region, die das eigentlich geschafft hat, ist Südafrika, wo die ganzen flaschenvergorenen Schaumweine als Cap Classique bekannt sind. Ja? Aber so einen Namen zu prägen, das natürlich, da braucht man ein Marketingbudget davon, dafür, dass er hier eigentlich keiner hat. Ja? Aber English Sparkling ist in der Regel in der traditionellen Methode gemacht. Und ich habe für euch wiederum ein paar Statistiken. Ja?
Herrlichst, die Frau ist vorbereitet. Let's go!
Ja? Man ist ja schließlich nicht umsonst ein Profi, oder?
Ja.
Also, im Jahre 2023 76% der ganzen Weinproduktion war Schaumwein. Mhm. Und von diesen 76% Schaumwein waren 91% mit der traditionellen Methode gemacht. Mhm. Ja, das heißt, wenn wir von englischem Schaumwein reden, ist es in der Regel flaschenvergorener Wein.
Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Also ich beobachte ja immer ganz, ganz eifrig die Stories von meiner Freundin, weil die halt, wie gesagt, auch im Programm ist und viel in London auch. Und da sehe ich dann oft bei ihr in Instagram-Story auch mal so ein Chardonnay oder ein Pinot Noir, also ein Stillwein, auf dem Tisch stehen, wenn sie essen gehen. Trinken die Briten ihren eigenen Wein oder geht alles in den Export?
Vom englischen Wein wird hauptsächlich hier das meiste getrunken.
Mhm.
Man muss sagen, die Engländer lieben Wein. Ja?
Mhm.
Und es ist ein ganz großes Geschäft hier. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Metropole gibt wie London, wo Wein aus aller Herren Länder wirklich verkehrt.
Ja.
Es gibt New York, es gibt Hongkong. Aber ich bezweifle, dass es dort diese Vielfalt gibt, die es hier in London gibt.
Gebe ich dir absolut recht. Also wenn man sich den Markt in New York anguckt, gefühlt trinken die alle das Gleiche wie wir. Ich fand es beim letzten Besuch ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Und mein Ex-Chef hat immer gesagt, wenn du was über Wein lernen willst, also Ernie Losen hat immer zu mir gesagt, Luisa, du musst nach London. Das ist ein anderer Markt halt einfach. Ja.
Anne, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. So let's talk about the price, damit wir uns das mal ein bisschen vorstellen können, also für mich auch als Konsumenten. Was kostet denn in Anführungsstrichen guter englischer Schaumwein?
Der kostet so viel wie Champagner. Und wenn ich mir das erlauben darf, so einfach wie Angebot und Nachfrage ist das nicht.
Aha.
Weil es gab ja gar keine Nachfrage nach englischem Schaumwein. Das heißt, englischer Schaumwein musste sich etablieren.
Aber im Land wurde er ja auch selbst getrunken, oder?
Ja, und es war aber unheimlich teuer, ihn zu produzieren.
Aha.
Ja? Und was zum Teuren noch hinzukommt, ist, das heißt, zum einen sind Landpreise hier nicht billiger. Sie sind billiger als jetzt in der Champagne oder in Burgund. aber Land ist nicht billig in Südengland. Hm. Ja? Und dann, wenn du in der Champagne bist und baust einen kleinen Traktor, mit dem du dich deine Reben fahren kannst, kannst du den natürlich kaufen, weil alle Leute Traktoren brauchen bei 34.000 Hektar hier in England, musst du den erstmal importieren. Und dann hast du eine Pumpe oder ein irgendetwas, was in deinem Keller, irgendwelches Kellergerät. Und in der Champagne hast du am nächsten Morgen dein Ersatzteil. Hier dauert es vielleicht 4, 5 oder 10 Tage. Du hast auch, also in einer nicht etablierten Weinwelt ist es ja auch so, dass du nicht von einer bestehenden Infrastruktur profitieren kannst. Mhm. Das legt sich alles so langsam, ja, weil mittlerweile ist es, wir haben jetzt schon 2025, ja, also es wird alles besser, aber zu Anfang war das alles nicht billig, ja, und da musste der englische Schaumwein sich etablieren, auf dem gleichen Preisniveau, wie zum Beispiel jetzt ein Nicht-Jahrgangs-Champagner. Ja? Und da sind wir immer noch. Es gibt mit Sonderangebot im Supermarkt, gibt es ein paar Weine, ein paar englische Schaumweine, die sind so um die 20, 25 Pfund. Ich kann kaum für dieses Geld noch Champagner kaufen. Mhm. Zwar im Sonderangebot, aber Champagner ist mittlerweile mindestens 30 Pfund, wenn nicht 40 Pfund, für so einen Brut Saint-Sani, also für seinen Nicht-Jahrgangs-Champagner einer großen Marke.
Anne, Lou, ich würde an dieser Stelle mal zusammenfassen und freue mich über eure Ergänzung, ganz rough sozusagen nochmal die letzten Minuten. Anne, ich habe verstanden, also Engländer bzw. Engländerinnen lieben nicht nur Bier, sie lieben nicht nur Tee, sie lieben auch Wein.
In der Tat.
Den Weinbau, den gibt es in Sachen Schaumwein vor allem in Südengland, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe mir aufgeschrieben Kent, Sussex und Hampshire. Genau. Mhm. Und das, was du eben gesagt hast, auch ganz spannend. Es ist klimatisch kühl, aber durch den Klimawandel zunehmend interessanter.
In der Tat, ja.
Das Aushängeschild vom Schaumwein ist die klassische Flaschengärung. Ist auch richtig, ne? Mhm.
Ja.
Stillweine spielen aber auch eine Rolle und man könnte sagen, dass die mehr und mehr aufholen?
Ja.
Rebsorten, typisch, wie zum Beispiel in Frankreich, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, aber auch Bacchus?
Also Bacchus wird dann immer noch hauptsächlich im Stille, also als Stillwein verkauft.
Ja.
Und Bacchus war hier auch lange Zeit irgendwie so ein Witz. Weil es war so, man hat so angestrebt, so etwas daraus zu machen, weil Bacchus ist ja auch eine aromatische Rebsorte, die nach Holunderblüten riecht, so eine Art englischen Sauvignon Blanc. Aber wenn ich im Supermarkt mir einen anständigen Sauvignon Blanc für weniger als 10 Pfund kaufen kann, dann muss ich für einen armseligen Bacchus aus England keine 15 Pfund bezahlen. Ja? Da hat sich mittlerweile auch einiges getan und ich weiß, ich bin böse, aber so ist es halt. Ja?
Anne, ich habe viel gelernt. Royals kannte ich, Fish and Chips kannte ich, Pubs kannte ich, Tea Time kannte ich, Football kannte ich und Bier kannte ich. Aber England und Wein, das war für mich zumindest weit, weit auseinander und jetzt ist es ein Stück näher zusammengerückt.
Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und den ganzen Input. Ich glaube, hier haben wir eine richtig gute Folge für euch zusammen zum Thema Wein und England. Es war sehr, sehr spannend. Also,
ich bedanke mich und ich habe leider die ganze Zeit hier Kaffee getrunken, weil es Nachmittag ist. Ich rate aber allen Zuhörern, doch einen Korken knallen zu lassen.
Jawohl.
Dann macht es viel mehr Spaß.
Anne, und jetzt zum Abschluss nochmal den Toast. Wir sagen Cheers, was sagst du?
Salute tutti.
Okay.
Salute.
Also, Cheers. Bis dann. Cheers.
Vielen Dank, liebe Anne.
Einen haben wir noch, nämlich das Wein-ABC. Heute P wie
Pariser Becken.
Lou's Weinlexikon.
Über das Pariser Becken spricht man sehr oft im Weinkontext. Das ist eine Großregion in Nordfrankreich und ja, ist eine geologische Tiefebene rund um Paris, umfasst weite Teile Nord- und Ostfrankreichs, darunter berühmte Weinanbauregionen wie, Jonas, die, genau, Champagne. Vielen Dank für deinen Einsatz. Chablis und natürlich auch die Loire. Und typisch ist halt eben dieser kalkreiche Boden, diese sanften Hügelchen und ein sehr kühles Klima. Ideal für Jonas. Okay, Schaumweine, säurebetonte Grundweine, die wir natürlich auch für die Schaumweinproduktion benötigen. Mittlerweile aber auch beliebt für Stillweine, Chardonnay, Pinot Noir oder zum Beispiel auch Chenin Blanc.
Ich finde den Namen toll, Pariser Becken.
Ja.
Wenn ihr Fragen habt, dann mailt an cheers@edeka.de. Uns würde mal interessieren, habt ihr eigentlich schon mal englischen Schaumwein probiert?
Vielleicht oder Stillweine.
Stillweine auch. Pinot Noir, vielleicht wart ihr mal Chardonnay. Vor Ort und habt eine kleine Weintour gemacht. Schreibt uns mal.
Das habe ich gerade die ganze Zeit gedacht, dass ich das unbedingt mal machen muss. Weißt du, setz dich in den Flieger.
Ach, das hast du noch nicht gemacht?
Nee, sie sagt dir auch gerade, hier fährst du London raus, bist du direkt da. Ist ja herrlich.
Dass es noch Dinge gibt, die du noch nicht gemacht hast.
Ich werde berichten, Jonas. Ich werde berichten.
Gut, an dieser Stelle freuen wir uns über 5 Sterne und natürlich auf nächsten Montag. Da sind wir wieder da.
Goodbye. Farewell.
Wie sagte sie? Salute. Ne?
Salute. Cheers.
Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.